kenne nur mich, ich kenne euch nicht so, aber wir haben oft oder ich habe oft so Schutzmechanismen in meinem Herzen so eingebaut, Dinge nicht wirklich so ranzulassen. Ich möchte euch eine kleine Begebenheit zum Start, bevor ich den Text starte, von letzte Woche Sonntag zur eigenen Beschämung erzählen. Ich fuhr mit dem Fahrrad nach Hause hier von der Gemeinde, fuhr den Steinbrecher runter und bog dann ab auf die Dollmannstraße. Ich bin jetzt nicht so lange wieder am Fahrrad fahren und habe da auch so eine kleine Unterstützung und habe dann irgendwo innerlich so durch die Unterstützung, dass dann so irgendwie man so diese Mindestgeschwindigkeit von 25 hat, weil das so leicht ist. Und dann fuhr ich dann links ab, weil das von früher meine Gewohnheit war und habe gar nicht gesehen, dass auf der anderen Seite auch noch ein Radweg ist, wo ich hätte fahren müssen. Beim Abweg, und ich war in Gedanken gewesen, kommt von rechts ein Fahrradfahrer auch, packe ich da, wo er nicht fahren sollte. Und dann habe ich beschleunigt, aber dann kam schon eine Fußgängergruppe und drei andere Fahrräder mir entgegen. Ich habe dann ganz schnell nach rechts geschlängelt, das ging auch alles gut. Aber dann rief mir dann noch ein Fahrradfahrer zu, was bist du für ein Typ? Und dann war ich erstmal richtig beschämt. Ich kann das Gesicht nicht mehr zuordnen, ich habe die Situation so schnell nicht unter Kontrolle, da zu wenden und mich zu entschuldigen, aber man merkt, man wird im Leben manchmal ganz schnell beschämt und man merkt gar nicht, woher das kommt, dass man sozusagen so in Gedanken ist, so denkt, der Weg, den man früher oder 30 Jahre bin ich den gefahren nach Hause, dass das nicht mehr der richtige ist, dass jetzt ein Radweg auf der anderen Seite ist und den hätte man fahren müssen. Ich bin froh, dass ich immer wieder neu in Gottes Wort Zurechtweisung finde, um mein Leben neu zu ordnen, um neu zu erkennen, wo ich falsch unterwegs bin und wo der Jesus in Liebe und in herzlichem Erbarmen Dinge aufdecken möchte und mich zurechtbringen möchte zur Heilung und nicht um mich zu bestrafen oder irgendwo hinzusetzen. Und für mich ist das irgendwie so ein ähnlicher Eindruck über die Verse, die wir heute irgendwie nachdenken wollen. Deshalb das irgendwie vorweg. Wir haben ja die Reihe gestartet mit den Sendschreiben. Wir stehen jetzt in Offenbarung 3. Und ich möchte ab Vers 14 lesen oder erstmal vielleicht den Vers 14. Da geht es um das Sendschreiben an Laodicea. Ich lese erstmal den Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Über das, was Engel und was Laodicea angeht, möchte ich erstmal ein bisschen zurückstellen, aber ich möchte nochmal den Absender hier in den Vordergrund stellen. Wir haben, bevor wir gestartet haben, in die Briefe zu gucken, uns diesen Absender angeguckt, in Kapitel 1, den Herrn Jesus, in seiner Art, wie er sich in so verschiedener Art und Weise vor unser Herz stellt. Und mein Herz geht immer wieder neu dabei auf, darüber nachzudenken, wer der Jesus ist. Und hier stellt sich der Jesus vor, er sagt, er ist der Amen. Wir sagen Amen nach einem Gebet, weil wir den Wunsch haben, dass es geschieht. Der Jesus ist der Amen. Das, was er sagt, das, was er tut, das geschieht. Er ist wahrhaftig und er ist derjenige mit der göttlichen Autorität, der dahinter steckt. Und wenn wir die Worte danach der Beschreibung hören, treu und der wahrhaftige Zeuge, das ist eigentlich so ein Stück in diesem Amen eingeschlossen, dass der Jesus wahrhaftig ist, dass der Jesus treu ist. Ich glaube, das beinhaltet auch dieses Amen. Der Jesus ist der Amen. Er ist, wenn er was sagt, der, der das auch geschehen lässt und der es so macht, wie er es ausspricht. Und vor dieser Autorität haben wir es als Absender zu tun und dann auch als Zuhörer zu tun. Aber was für eine schöne Beschreibung, auch treu zu sein. Jemand, der treu ist, kann einen niemals enttäuschen. Man geht niemals leer davon. Wenn man sich einem, der treu ist, anbefiehlt, dann weiß man, das ist etwas, wo man sich ganz fest drauf verlassen kann. Treu können wir als Menschen bis ins Letzte gar nicht sein. Wir können nur Züge vielleicht davon haben. Der Jesus ist treu und er ist durch und durch wahrhaftig, durch und durch Licht, durch und durch klar, durch und durch, ja, es ist unser Herr. Und er ist Zeuge, er ist der wahrhaftige Zeuge. Er ist derjenige, der es wirklich kennt, der wirklich darum weiß, was er schreibt. Er hat es gesehen, er weiß es, er guckt hinein bis in die Herzen. Es ist unser Herr und es ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Und wir lesen im Anfang, das ist so, schuf Gott Himmel und Erde, er ist der Anfang. Es ist wirklich der äußerste Punkt, wo alles begonnen hat. Er ist derjenige, in dem und durch den alles geworden ist, durch den Gott alles gemacht hat. Es ist unser Herr. Und vor dieser Autorität, denke ich, möchte ich annehmen, was ich danach lese in den Versen. Und ich möchte Zuhörer sein, was er sagt, auch hier an die Gemeinde in Laodicea. Vielleicht ein paar Worte, bevor ich die Verse lese zu Laodicea. Ich habe irgendwo nur mal gehört, also ich habe im Lexikon nichts gefunden, dass Laodicea sowas heißt wie Volksgerechtigkeit. Ich habe gedacht, es passt, weil ich merke, wenn ich Gerechtigkeit suche, ich kann meine Gerechtigkeit nur bei meinem Herrn finden. Und wenn man Laodicea sieht, wo sie lag und was so in ihr vorging, einfach von der Geschichte her, Laodicea lag an einem Handelskreuzpunkt. Da kreuzten sich sozusagen der Handelsweg zwischen Süden und Norden und Westen und Osten. Und es kam alles durch und es wurde Ware ausgetauscht. Und es war sozusagen auch ein Punkt, wo ein Ort, wo das Bankenwesen sehr hochgeschrieben hat, wurde sehr viel mit Geld umgegangen. Und Laodicea war unheimlich reich und war dadurch auch unheimlich eigen. Laodicea ist bei einem Erdbeben 60 nach Christi zerstört worden, zum großen Teil, oder hat sehr schweren Schaden gelitten. Und man weiß aus der Geschichte, dass Rom denen Hilfe angeboten hat, lasst euch helfen, wir geben euch Hilfe zur Verfügung. Und Laodicea sagt, das machen wir selber, das machen wir aus unseren eigenen Mitteln, aus unserer eigenen Kraft. Laodicea hatte einen Mangel. Und ich habe gestern noch mal gegoogelt nach Laodicea. Es ist nur noch eine Trümmerstätte. Es liegt auf einer Hochebene, auf der alles grün ist. Und man sieht praktisch, wie im Bergbau Laodicea dunkel da liegen. Man sieht die Ruinen da. Laodicea hatte keine eigene Wasserquelle. Laodicea brauchte Wasser von außerhalb. Und ich habe jetzt zwei verschiedene Berichte gehört. Und ich weiß das nicht irgendwie richtig zuzuordnen. Es gab zwei Orte, die uns auch genannt werden in der Bibel, Hierapolis, was heute Pamukkale ist, und Kolossee, wo es Wasser gab. Und es gab Aquädukte von dort in die Stadt hinein. Und egal, wovon das Wasser kommt, das kühle Wasser aus Kolossee nach Laodicea wurde erwärmt. Und das Wasser, was so heiß ist, dass ich nur meine Füße mal reingestellt habe und mir es zu heiß war, in Hierapolis irgendwie mich da reinzusetzen, weil das so heiß, heilend aus der Erde kommt. Das Wasser, das wäre abgekühlt oder wurde dann abgekühlt bis Laodicea rein. Es gab weder heißes noch kaltes Wasser da, es gab laues Wasser. Und ich habe gelesen, es ekelte ihnen selber vor diesem Wasser. Es ekelte ihnen selber, den Leuten in Laodicea, vor diesem Wasser, von dem sie lebten. Wir merken, dass Gott und dass der Jesus schon lange dran ist an Laodicea. Und ich denke, ich möchte euch ein paar Verse lesen von diesem Ort, wo der Apostel Paulus, wo er an die Kolosser schreibt, auch an die Laodicea schreibt, um ihrer zu gedenken und zu zeigen, was das Anliegen des Apostel Paulus und das Anliegen des Herrn Jesus an die Geschwister dort in Laodicea, möchte ich jetzt da sagen, schreibt. Ich möchte aus Kolosser 2 lesen, denn ich will, ab Vers 1, denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und die, die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen habe, damit ihre Herzen getröstet werden, vereint in Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen ist. Der Apostel Paulus spricht hier durch Gott und durch Gottes Wort die Herzen an der Laodicea. Und er möchte etwas vorstellen von dem Reichtum, der Christus ist. Und was da an den Geheimnissen Gottes in dem Herrn Jesus verborgen ist. Und der Apostel Paulus hat immer wieder das Anliegen, wirklich Christus groß zu machen. Und in dem Kolosserbrief finden wir noch einen, der ein unheimliches Anliegen hat an den Geschwistern dort in Laodicea, das ist Ephratas. Das lesen wir im 4. Kapitel in Vers 12. Es grüßt euch auch Ephratas, der von euch ist, ein Knecht Christo Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass er vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt aus, und dann möchte ich weiterlesen. Aber wir merken, nach Kolosser geschrieben, auch an Laodicea und an Hierapolis. Und es geht darum, dass er mit viel Herz und viel Leid sich da einbringt im Gebet für die Geschwister, dass die Wahrheiten der wahrhaftige Gott dort in der Mitte steht. Wir befinden uns jetzt so ein paar Jahrzehnte später. Und jetzt schreibt der Jesus selber den wir vor unseren Augen hatten, an diese Gemeinde. Lassen wir uns die Botschaft lesen ab Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du elend und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir mit Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und die Augensalbe, dass deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Soweit erstmal Gottes Wort. Ich musste erstmal stehen bleiben, wenn ich da gelesen habe. Ich kenne deine Werke, und dann geht es weiter, dass die Beschreibung der Personen dann weitergeht von denen, die dort in Laodicea ist. Dass kein Werk aufgezählt ist, wie vielleicht in den anderen Schreiben. Und das hat mich dann auch nicht weiter verwundert, dass der Jesus Dinge nimmt, um zu beschreiben oder eine Nachricht weiterzugeben, die er in dem Äußeren findet. Mir kam das so vor wie bei der Frau am Jakobsbrunnen, wo sie in der Mittagshitze Wasser schöpfte und der Jesus an diesem Wasser anknöpfte und sagt, gib mir zu trinken. Und dann sagte sie, was bittest du mich zu trinken? Und der Jesus konnte ihr sagen, hättest du mich gebeten, oder wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist und wer es ist, mit dir redet, dann hättest du mich gebeten. Der Jesus knöpfte da an dem an, was gerade da war. Bei den anderen konnte der anknöpfen an Dingen, die er schon gewirkt hatte in den Herzen. Er konnte anknüpfen bei dem Leben, was da war aus Gott. Hier konnte er nur anknüpfen an Dingen, die Laodicea äußerlich kannten. Sie kannten dieses laue Wasser, sie kannten das Wasser, vor denen es ihnen ekelte. Und sie konnten sich vorstellen, dass dem Herrn Jesus es auch ekelte, dieses Laue zu empfinden. Und der Jesus überträgt die Dinge, denke ich, sofort auch ins Geistliche hinein. Wo stehst du? Wo ist deine Quelle? Ist deine Quelle wirklich der Herr Jesus? Oder bist du darauf angewiesen, dein Lebenswasser woanders herzubekommen? Der Jesus ist das Wasser des Lebens. Und der Jesus merkt, da ist nichts, wo ich dran anknüpfen kann. Ich kann nur anknüpfen an den Dingen, die äußerlich kennen. Das ist einmal dieses Wasser, was ungenießbar ist. Es sind keine Werke da. Und was sind Werke? Werke sind auf der einen Seite, hat das was damit zu tun, mit dem Ziel, was man erreicht hat. Wenn man ein Auto bauen möchte und am Ende das Auto dasteht, dann ist das ein Werk, was geschaffen worden ist. Etwas, was man sieht. Geistliche Werke werden als Frucht bezeichnet. Was gewachsen ist aus dem, was der Jesus hineingelegt hat. Aber hier war nichts, was zu erwähnen war, was gewachsen ist als Frucht. Es wurde nichts gefunden, was der Jesus erwähnen konnte, wie bei den anderen Gemeinden, was als Werk noch dastand. Es blieb nur die Leute zurück. Es blieb nicht zurück, was sozusagen als Lebenswerk oder als Folge des Schaffens da war. Der Jesus konnte nichts davon erwähnen, weil es für ihn nicht brauchbar war. Und ich glaube, da war es bestimmt Dinge, die getan haben, Wohltätigkeit und vieles, aber für den Herrn Jesus war nichts davon irgendwie genießbar oder erwähnenswert. Lau waren sie, und der Jesus sagte, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Ich habe in einer Erklärung irgendwie über die griechischen Worte gelesen, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, wir haben zwei Fachleute eigentlich da hinten sitzen, dass diese Beschreibung ist, dass es noch in der Art, wie es geschrieben und der Zeitform, wie es geschrieben ist, dass es noch eine Möglichkeit der Abwehr dessen gibt. Dass es irgendwie noch die Möglichkeit der Buße in der Art der Formulierung eingefügt ist. Und wenn wir nachher den weiteren Text lesen, dann merken wir, dass der Jesus das mit einem ganz großen und weiten Herzen macht, diesen Raum der Buße einzuführen, dieser Umkehr. Und er zeigt dann auf, er knüpft hier bei dem Wasser an und er zeigt drei Punkte auf, die sich ändern müssen bei den Leuten in Laodicea. Er führt als erstes von diesen drei Punkten den Reichtum an. Wir haben das eben in der Beschreibung der Stadt schon gehört, dass sie unheimlich reich waren, dass da viel Geld floss, dass sich auch gesteigert hatte durch die römische Herrschaft, dass da Handel hoch lief und dass da das Bankenwesen war, gelesen, dass Cicero einen Schuldschein Laodicea eingelöst hatte. Man merkt, dass das irgendwie dokumentiert ist in der Geschichte, dass dort Geld zu finden ist. Und ich glaube, Sie haben etwas vergessen von dem, was wir im Kolosserbrief geschrieben haben, von dem Reichtum, der in dem Herrn Jesus ist. Sie hatten diesen äußeren Reichtum vor den Augen. Aber das, was der Jesus ins Herz reingeben möchte von seinem Reichtum, hatten die dort in Laodicea vergessen. Und ich möchte ein paar Verse lesen, was der Jesus so in dem Evangelium schreibt über den Reichtum, Matthäus 6, ab Vers 19. Da sagt der Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn es also um Schätze geht, geht es darum, um das, wo mein Herz dran hängt, mein Innerstes. Was ist das, wo du dich am meisten innerlich beschäftigst, wenn du für dich alleine bist? Wo hängt am meisten deine Gedanken, deine Zeit, dein Herz dran? Das ist dein Schatz. Das ist wirklich der Herr. Das ist der, den wir dann vor Augen haben. Und dann finden wir noch einen weiteren Punkt, schlebt das einfach weiter, weil das ein bisschen zu den nächsten Versen auch passt, die wir lesen werden. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib Finsternis sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Jesus weist darauf hin, auf den Reichtum, den sie sich erwerben sollen. Und ich glaube, der Reichtum, der wird uns verschieden beschrieben. Bei der Frau im Jakobsbrunnen wird es als dieses Wasser beschrieben. Ich habe auch gedacht, und wenn wir in die letzten Verse in der Offenbarung hineinschauen, Da kommen wir auch an zwei Punkte. Einmal dieses Wasser des Lebens, was wirklich irgendwie reich und satt machen kann, was man erwerben kann. Offenbarung 22, Vers 17. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, er komm. Wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und davor wird uns was geschrieben, und das ist ja auch dann das, was danach erwähnt wird. Vers 14, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore der Stadt hineingehen. Ist mein Reichtum, ist mein Herz der Jesus? Und dann wird von Kleidern gesprochen, von einer Blöße, die die haben, von einer Sache, dass wirklich eine Scham da ist, weil jeder sehen kann, dass sie nackt sind. Obwohl in dieser Stadt eine Bekleidungsindustrie war, die hatten eine Wolle, die unheimlich weich war und die begehrt war. Ich weiß nicht, ob sie glänzte, ich weiß nicht, ob das Kaschmir oder sonst was war, ich weiß es nicht. Aber die waren bekannt dafür, für diese Wolle. Aber diese Wolle, die war schwarz. Und ist das so, dass wir vielleicht auch uns kleiden und uns bewegen mit Dingen, die unheimlich weich und sehr bequem sind, aber dass sie schwarz oder befleckt sind durch Schuld und Sünde und dass wir da mit dem, wo wir mit uns kleiden, nicht vor Gott bestehen können? Ich glaube, das wird hier bei den Laodizeern aufgedeckt. Du brauchst Kleider, und zwar keine schwarzen Kleider, und das wird hier ausdrücklich gesagt. Weiße Kleider, die rein sind. Weiße Kleider, das hatten Priester an, die wirklich Gottesdienst taten. Der Jan hat uns eben aus Jesaja 61 das vorgelesen, ne, mit diesen neuen Kleidern, die der Jesus uns macht. Lassen wir uns das so sagen, lassen wir uns hineinreden, was unsere Bekleidung angeht. Lassen wir uns hineinreden von Gott, was unseren Reichtum angeht. Lassen wir uns von Gott die Augen öffnen, was dann gesagt wird, dass sie offene Augen brauchen und dass sie Augensalbe brauchen, Medizin für ihre Augen. Boah, ich hätte aufgebäumt. Vielleicht wäre ich da jemand gewesen, der dort gearbeitet hätte. Heute würde man sagen, das war so ein Zentrum der Augenheilkunde. Da war ein Hochstuhl, ein Lehrstuhl dafür. Da wurden Leute für Augenheilkunde ausgebildet und da wurde pharmazeutisch Salbe hergestellt, die in der damalig bekannten Welt verbreitet worden ist. Und denen wird dann gesagt, ihr braucht, dass euch die Augen geöffnet werden. Ihr braucht Augensalbe, dass ihr sehen könnt. Ohne den Herrn Jesus und ohne Gottes Wort kann ich nicht klar gucken. Und ich brauche das, dass es Gottes Wort mich immer wieder hinausreißt, herausreißt. Und vielleicht braucht man manchmal Begebenheiten, wie ich eben von letzte Woche Sonntag erzählt habe von mir, einfach wach zu werden. Ich bin nicht alleine auf der Straße. Und es gibt auch eine Fahrspur auf der anderen Seite, wo ich hätte fahren müssen und vielleicht ein bisschen angepasster zu fahren. Aber es geht hier um die Ewigkeit und es geht darum, ob wir bestehen können vor dem Herrn Jesus. Und es geht darum, ob wir uns wirklich vor unserem Herrn und Heiland beugen, ob wir diese Haltung in unserem Herzen gefunden haben, dass der Herr uns die Augen öffnen kann. Und dann sagt er, sei nun eifrig. Und das ist ein Eifer, wo es darum geht, zu eifern für Gottes Sache und für Gottes Willen. Und wenn es um Gottes Willen geht, ich glaube, dann ist der Glaube und der Gehorsam im Glauben angesprochen, weil in Gottes Willen zu stehen, ohne ihm zu glauben und ohne dass das Folgen hat, dass ich da drin auch gehorsam werde, kann Gottes Wille nicht passieren. Und dann ist auch keine Buße, keine Umkehr da vom eigenen hin zu dem, was Gott möchte. Und dann möchte ich uns die letzten Verse lesen und ich finde die so wunderbar. Und es war für mich im Nachhinein eines der schönsten Sendschreiben, die ich jetzt so in der Reihenfolge mitverfolgt habe. Da sagt der Jesus was. Und der erste Satz ist vielleicht noch erschreckend. Er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Jesus, der muss sagen, wisst ihr was? Ihr kommt zusammen als Gemeinde in Laodicea. Ihr trefft euch und habt Gottesdienst, aber ich bin nicht dabei. Ich bin vor der Tür. Ich bin nicht derjenige, der in der Mitte von euch ist. Ich stehe vor der Tür. Aber er sagt, nachdem er diesen Weg aufgeweist hat, er sagt, ich klopfe an dieser Tür. Ich klopfe, und das ist, glaube ich, kein Hämmern und kein Prügeln. Und das Nächste, was wir finden, ist nach diesem Klopfen, dass der Jesus an dieser Tür klopft. Und es ist eine Art der Liebe und es ist eine Stimme, die durchdringt, nicht durch die Lautstärke und nicht durch die Gewalt, sondern weil die Vollmacht des Herrn Jesus dahinter steht. Und dann steht es nämlich da, und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, also ist das Klopfen da und ist die Stimme des Herrn Jesus da. Es ist das Reden des Herrn Jesus da. Und die einzige Sache, auf die es ankommt, ist, ob ich oder du dem Herrn Jesus die Herzenstür aufmache, ob ich dem diesen Raum, den er jetzt von dir und von mir haben möchte, ob ich ihm die zugestehe, ob ich sage, Herr Jesus, komm da rein, mach du das, sei du Herr, sei du, der mein Leben führt und bestimmt, sei du der, wo mein Herz ist. Und der Jesus sagt dann zwei Sachen. Ich werde zu ihm hineingehen. Er wird in diese Tür dessen reingehen, der die Tür aufmacht. Und da ist jeder Einzelne gefragt und jeder Einzelne angesprochen. Der Jesus möchte in dieses Herz hineingehen. Und dann möchte er mit ihm essen. Wenn du deine Herzenstür aufmachst, ist das, was du dem Herrn Jesus anbietest, für ihn, dass er bei dir Tischgemeinschaft hat, bei dir mit ist. Weil wenn dein Herz auf ist, dann reinigt er dein Herz. Dann gibt er dir ein neues Herz. Dann gibt er dir sein Leben. Dann gibt er dir seinen Geist. Und dann ist es Genüge, was du ihm anbieten kannst, weil es von ihm kommt. Und er ist mit dir. Und dann kommt's noch schöner. Und du mit ihm. All der Reichtum, den er zur Verfügung stellen kann, unser Herr, steht dir dann auch als Speise zur Verfügung. Du darfst den Herrn Jesus reinlassen. Er möchte mit dir essen. Er möchte von dem Deinen nehmen, was er gewirkt hat durch seinen Geist. Und er möchte dir Anteil geben an seinem vollen Reichtum. Du darfst an seiner Tafel Platz nehmen. Und davon haben wir in Offenbarung 22 gelesen. Welcher Reichtum, welche Schätze, was für eine Nachricht an den Herrn Jesus, von dem Herrn Jesus an dich und mich heute Morgen. Und es kommt, glaube ich, nicht darauf an, ob wie in Laodicea der Jesus vielleicht vor der Tür steht. Es kommt vielleicht gar nicht darauf an, ob du jetzt doch schon Kind Gottes bist und vielleicht das denkst, das hat für mich jetzt gar nichts zu sagen. Ist es Wirklichkeit, dass der Jesus dein Schatz ist, dass dein Herz wirklich da an dem Herrn Jesus hängt? Und wenn nicht, wir können das durch Buße, durch Umkehr und das Öffnen unseres Herzens wieder erneuern, dass es erlebbar ist, dass es spürbar ist in unserem Leben, diese Tischgemeinschaft und dieser verborgene Freude und dieser verborgene Friede, in dem wir unser Leben mit dem Herrn Jesus führen und finden dürfen, immer wieder neu aus der Vergebung heraus. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir diese Größe und diese Schönheit der Herrlichkeit nicht vorstellen, mit dem Herrn Jesus auf seinem Thron zu sitzen. Ist für mich unvorstellbar. Da fühle ich mich trotz all seiner Gnade nicht würdig. Und doch sagt der Jesus, überwinde und ich gebe dir das. Ich gebe dir diese Nähe und diese Gemeinschaft. Ich finde es was unheimlich Wunderbares, was hier vor unseren Augen steht. Gott öffnet nochmal sein Herz und seine Herrlichkeit. Das letzte Mal, dass Gott in seinem Wort hier schreibt, für das, was gegenwärtig auf der Erde noch ist, für seine Gemeinde. Danach fängt das Zukünftige an, ab Kapitel 4. Danach fängt das an, wo Gott von dem schreibt, wo was im Himmel passieren wird, wenn seine Gemeinde entrückt ist. Dann fängt er an, von den Gerichten zu schreiben. Dann ist diese Tür zu. Lass uns ein Ohr haben auf das Reden Gottes heute. Hebräer 3 steht das, ich glaube Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dieses leise Klopfen, dieses leise Reden, verhärtet eure Herzen nicht. Der Jesus redet aus Liebe und aus Gnade.